RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Tim Korge. Die jüngsten Bemühungen der USA für eine Waffenruhe im Gazastreifen sind offenbar gescheitert. Der US-Sondergesandte Witkoff nannte die Antwort der Hamas auf seinen Vorschlag völlig inakzeptabel. Die Hamas akzeptierte zwar eine 60-tägige Feuerpause und die Freilassung von 10 lebenden Geiseln, verlangte aber auch Änderungen im Plan, unter anderem, dass sich das israelische Militär vollständig aus Gaza zurückzieht. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte, die Hamas lehne Witkoffs Vorschlag ab, deshalb werde der Krieg gegen sie fortgesetzt. Die Polen wählen heute in einer Stichwahl ein neues Staatsoberhaupt. Nach Umfragen deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Warschauer Oberbürgermeister Traschkowski und dem rechtskonservativen Nawrocki ab. Aus Warschau Martin Adam.
Im Wahlkampf bemühte sich Nawrocki vor allem um die Stimmen der Anhänger zweier rechtsextremer Kandidaten, die in der ersten Runde gemeinsam auf über 20% der Stimmen gekommen waren. Trzaskowski wiederum wirbt um die Wählerinnen und Wähler der anderen ausgeschiedenen konservativen bis linken Kandidaten, vor allem aber um die Menschen, die in der ersten Wahlrunde nicht gewählt haben. Viele aus Enttäuschung über die magere Bilanz der Regierung Tusk.
Der Bürgermeister von Kiew und ehemalige Weltklasse-Boxer Vitali Klitschko wird heute mit dem Franz Werfel Menschenrechtspreis 2025 ausgezeichnet. Der 53-Jährige soll den Preis am Mittag in der Frankfurter Paulskirche entgegennehmen. Mit der Auszeichnung werde Klitschkos unermüdlicher Einsatz für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte sowohl in der Ukraine als auch darüber hinaus gewürdigt, hieß es. Wegen einer Fahrradsternfahrt ist heute mit Verkehrsbehinderungen in Berlin und Brandenburg zu rechnen. Damit will der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC für mehr und sichere Radwege demonstrieren. Zehntausende Teilnehmer werden erwartet. Auf 20 Routen geht es am Morgen von verschiedenen Startpunkten in Brandenburg und Berlin Richtung Großer Stern in Tiergarten. Bis zum Nachmittag werden immer wieder Straßen vorübergehend gesperrt. Paris Saint-Germain hat zum ersten Mal die Fußball-Champions League gewonnen. Der französische Meister setzte sich im Finale von München mit 5:0 gegen Inter Mailand durch. Aus München Edgar Endres.
Für diese Finalleistung gibt es nur ein Wort aus Pariser Sicht: superb. Es war eine großartige Leistung von der ersten Minute an. Inter nie mit einer Chance vor den 65.000 Zuschauern und schon nach 20 Minuten mit 0:2 zurück. Damit holt Paris erstmals den Champions League-Titel mit einer super eingespielten Mannschaft und dem Mann an der Seitenlinie, Luis Enrique.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter: in der Nacht wechselnd bewölkt, Tiefstwerte zwischen 16 und 13 Grad. Tagsüber wechselhaft mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern und Temperaturen bis 29 Grad. Die Zeit 2.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Zunächst die Entwarnung für die A1, A61, Euskirchen-Köln. Kein Falschfahrer mehr zwischen Kreuz Biesheim und Frechen. Dann noch die Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Es gibt schwere Gewitter mit teils starkem Regen und Sie müssen eventuell auf der Fahrbahn mit Aquaplaning rechnen. Die A11 Kreuz Uckermark Richtung Berliner Ring ist zwischen Bernau Süd und Dreieck Barnim nach einem Unfall gesperrt. Bitte bilden Sie dort eine Rettungsgasse. Die A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund ist zwischen Duisburg-Berl und Duisburg-Beek in beiden Richtungen bis Montag früh gesperrt. Und die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt wie immer vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg im Studio. Willkommen zu Berichten aus Politik und Gesellschaft, hier noch bis 6 Uhr. Heute wird in Polen ein neuer Präsident gewählt. Nachdem bei der ersten Runde vor 2 Wochen kein Kandidat die absolute Mehrheit erhalten hatte, findet jetzt die Stichwahl statt. 2 Kandidaten sind im Rennen. Für die Regierungspartei bzw. das Bündnis kandidiert der bürgerlich-liberale Warschauer Stadtpräsident Rafał Trzaskowski. Die nationalkonservative PiS unterstützt den parteilosen Karol Nawrocki. Die Wahl könnte entscheidend sein für die politische Ausrichtung des Landes und sie wird vermutlich denkbar knapp. Wie in Deutschland, so wählen auch die Menschen in Polen regional sehr unterschiedlich. Unsere Reporterin Elisa Göppert vom RBB hat sich einmal in der Schwesterstadt von Frankfurt-Oder in Swubice umgehört.
Nur ein Sonntagsspaziergang über die Oderbrücke. Für Polen in Frankfurt sind es kurze Wege zum Wahlbüro in Swubice. Dort werde anders gewählt als im Durchschnitt des Landes, sagt Sören Bollmann. Er leitet das Frankfurt-Swubicer Kooperationszentrum.
Nationalistische Kandidaten haben in Swubice traditionell erheblich weniger Zulauf als im durchschnittlichen Polen oder gerade auch in Ostpolen.
Knapp 10% weniger Stimmen als insgesamt im Land hat der nationalkonservative Kandidat Karol Nawrocki im ersten Wahlgang in Swubice bekommen. Ein Ergebnis, das so in der kompletten Grenzregion gilt.
Traditionell die Regionen in der Nähe zu Deutschland, das heißt in Westpolen, wählen eher bürgerlich-liberal und in Ostpolen eher rechtskonservativ.
Dagmara Jajesnia-Kwast leitet das Center of Polish and Ukrainian Studies an der Frankfurter Viadrina-Universität. Sie erklärt dieses unterschiedliche Wahlverhalten durch die Nähe zur Grenze. Für die Menschen im Westen des Landes seien die Verflechtungen zwischen Deutschland und Polen im Alltag sehr wichtig.
So gesehen haben, sind sie nicht so beeinflussbar auf die Argumente der recht konservativen Kandidaten bzw. Parteien, die vor Deutschland warnen oder von Europa warnen.
Die Wirtschaftshistorikerin beobachtet die Wahl am Wochenende in Warschau.
Ich traue mich tatsächlich keine Prognose zu geben, weil das ist zu knapp. Jede Stimme zählt.
In Umfragen liegen die beiden Kandidaten aktuell nur einen Prozentpunkt auseinander. 8% der Bevölkerung sei derzeit noch unentschieden, sagt Tamara Jajesnia-Kwast. Sie glaubt, dass die Stimmen von Frauen und Jugendlichen am Ende über die Wahl entscheiden könnten. Bei einer Straßenumfrage in Stettin zeigt sich, wie unterschiedlich die Positionen junger Menschen sind.
Ich hoffe, dass es nicht die PiS wird. Ich werde bei der Runde die Rechten wählen.
Wir haben schon wieder nur die Wahl zwischen dem einen und dem anderen Lager, das seit langem an der Macht ist. Wir Jungen hätten anders gewählt.
Egal, um welchen Kandidaten es geht. In Polen werde intensiv diskutiert, beobachtet Dagmara Jajesnia-Kwast.
Auch in den Familien, sogar bei dem Kaffeetratsch versucht man darüber zu sprechen, was kann man noch machen, um den gewählten Kandidat tatsächlich zu stärken.
Wer damit erfolgreicher war, wird sich am Sonntag nach 21 Uhr zeigen. Dann sind die Wahllokale in Swubice und ganz Polen geschlossen.
Und das war die Reportage von Elisa Göppert zur Wahl in Polen aus der Nachbarstadt von Frankfurt-Oder aus Swubice. Die Präsidentenstichwahl in Polen, sie ist durchaus mehr als eine innenpolitische Angelegenheit. Sie hat auch europäische Bedeutung. Der proeuropäische Kurs der derzeitigen Regierung, er könnte mit einem von der nationalkonservativen PiS-Partei gestützten Präsidenten einen Rückschlag erleiden. Grund für uns also, das Thema noch ein wenig zu vertiefen. Meine Kollegin Irina Grabowski vom Rundfunk Berlin-Brandenburg hat über die Wahl mit Agnieszka Wada-Konefau gesprochen. Sie ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Und die erste Frage an sie war, wem sie die besten Chancen für einen Sieg einräumt.
Das kann man nicht sagen. Das ist wirklich Kopf am Kopf rennen. Die letzten Umfragen haben gezeigt, das sind wirklich, es geht dann um ein paar hunderttausend Stimmen, die entscheiden. Das war auch so vor 5 Jahren. Also niemand traut sich dann zu sagen, wer gewinnt.
Ja, und das ist ja auch diese Befürchtung, ein knapper Ausgang, weil es lange juristische Auseinandersetzungen geben könnte. Warum ist das eine Furcht? Also warum könnte es diese Auseinandersetzung geben und was bedeutet das?
Ja, natürlich, wenn das so knapp ist, dann ist immer die Seite, die am Ende verloren hat, unzufrieden. Und man sagt am Ende, also das ist so juristisch geregelt, entscheiden die Richter. Und teilweise oder hauptsächlich die Richter sind immer noch von der PiS-Partei berufen worden in den letzten Jahren. Und da gab es Gerüchte, ja, vielleicht werden sie das so entscheiden, dass die Wahl ungültig ist, falls Trzaskowski gewinnt, also nicht der Kandidat, der die PiS-Partei unterstützt.
Was steht denn auf dem Spiel bei dieser Stichwahl?
Ja, das ist eigentlich eine Richtungswahl für Polen. Das heißt, in welche Richtung Polen sich entwickeln wird. Für die Regierung, das ist entscheidend, ob der Präsident von dem eigenen Lager kommt und die Gesetze unterschreibt, dass die Regierung verabschiedet. Nämlich in Polen muss der Präsident alle Gesetze unterschreiben. Mit dem Vetorecht hat er die Möglichkeit, alle Gesetze zu blockieren. Das ist natürlich für jede Regierung ein großes Problem. Aber es geht auch, inwieweit europäisch bleibt das Land, inwieweit der Präsident wirklich progressiv, liberal, europäisch denkt oder ob man eher einen konservativen Präsidenten hat und damit auch nicht so europafreundlich.
Ja, wenn man das mit Andrzej Duda, dem bisherigen Amtsinhaber, vergleicht, wie würde das mit Karol Nawrocki werden?
Das ist ein bisschen ähnlich, das kann man schon vergleichen. Beide sind aus dem gleichen PiS-Lager. Präsident Duda hat auch schon mit dem Vetorecht viele Gesetze blockiert. Das kann man von Nawrocki auch so erwarten. Präsident Duda war sehr proamerikanisch, aber in dem Sinne, er hat auch gute Beziehungen zu Trump gehabt und hat sich gefreut, dass Trump gewonnen hat. Nawrocki hat auch schon im Wahlkampf das Weiße Haus besucht und sogar sich mit Trump im Weißen Haus getroffen. Aber man kann erwarten, Nawrocki kann noch konservativer werden und noch mehr antieuropäisch als Duda.
Nun wird es für beide, ob jetzt nun Rafał Trzaskowski oder Karol Nawrocki diese Wahl gewinnen, darauf ankommen, auch das Land zu einen. Wem, denken Sie, wird das mehr ein Anliegen sein?
Also alle sagen, das ist ihr Anliegen. Alle, ich meine nicht nur die zwei Kandidaten, aber die beiden Lager auch. Am Ende, wir wissen, nach alle Wahlen hat das nicht geklappt. Habe ich einfach Zweifel, ob das so von einer Person abhängig ist. Ich habe die Befürchtung, dass es einfach von der ganzen politischen Klasse, politischen Elite abhängig ist. Da würde ich sagen, da ist viel zu tun und das wird nicht ein oder zwei Jahre dauern. Das ist einfach wirklich ein großes Projekt und hat Chancen, aber wird schwierig werden, unabhängig.
Da müssen wir einmal ganz kurz aussteigen. Wir haben einen Falschfahrer auf der A620 Saarlouis-Saarbrücken. Zwischen Saarbrücken-Malstatter Brücke und St. Arnual kommt Ihnen der Falschfahrer entgegen. Ich wiederhole noch einmal, auf der A620 Saarlouis-Saarbrücken. Zwischen Saarbrücken-Malstatter Brücke und St. Arnual ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen und nun weiter in unserem Interview.
Davon wäre.
Ja, da kommen wir vielleicht auch zu diesem erstaunlichen Ergebnis im ersten Wahlgang. Da haben rechtsextreme Präsidentschaftskandidaten doch viele Stimmen geholt in Polen, aber auch bei Auslandspolen und Deutschland sogar prozentual noch mehr. Woran liegt das?
Also das liegt daran, dass diese Kandidaten antisystemisch sind. Das heißt, diejenigen, die dieses Duopol Bürgerplattform versus Recht und Gerechtigkeit nicht unterstützen wollten, sie haben diese Kandidaten gewählt, auch unabhängig davon, ob sie manchmal antisemitisch oder sehr rechtskonservativ sind. Vor allem junge Polen haben sich mit solchen Themen nicht beschäftigt. Sie wollen einfach keinen Trzaskowski und keinen Nawrocki unterstützen. Und die denken sehr liberal wie manche von diesen Rechtskonservativen. Aber natürlich, das ist eine bunte Mischung und man kann erwarten, dass teilweise diese Wähler auch hier zu Hause bleiben, teilweise werden sie Trzaskowski, teilweise Nawrocki unterstützen. Und das ist gerade die große Frage, die man nicht richtig beantworten kann.
Das sagt Agnieszka Wada-Konefau. Sie ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt mit Blick auf die Stichwahl heute in Polen. Wir blicken in die Schweiz. Nach dem massiven Gletscherabbruch am Mittwoch im Lötschental scheint sich die Lage vor Ort etwas zu stabilisieren. Der aufgestaute Gebirgsfluss dort hat sich neue Wege ins Tal gesucht. Eine Flutwelle ist ausgeblieben. Neue Felsstürze sind aber weiterhin möglich. Mehr dazu von Thomas Wagner.
Die Situation ist ein bisschen besser als gestern.
Dieser Satz sorgt für ein klein wenig Erleichterung. Raphael Majora, Chef der Dienststelle für Naturgefahren im Schweizer Kanton Wallis, sprach von einer leichten Entspannung der Gefährdungslage im Lötschental. Denn der riesige Stausee, Majora sprach vom Plattensee, benannt nach dem verschütteten Dorf Platten, wird ganz langsam kleiner. Er hatte sich gebildet, nachdem die Massen aus Fels und Geröll über dem Dorf Platten die Lonza, ein durch den Ort fließender Fluss, aufgestaut hatten. Die Gefahr dabei, die Wassermassen könnten die Häuser benachbarter Dörfer mitreißen. Doch die Wassermassen des jungen Plattensees werden, so Raphael Majora, durch langsame Abflüsse immer weniger.
Die Höhe der See ist ein bisschen niedriger heute als gestern. Es ist ein ungefähr 1 Meter.
Da müssen wir uns noch einmal ausblenden. Der Falschfahrer auf der A620 Saarlouis-Saarbrücken fährt weiter und hat die Autobahn noch nicht verlassen. Momentan wird er gemeldet zwischen Saarbrücken-Klarental und Güdingen. Da kommt ihm der Falschfahrer entgegen. Ich wiederhole, auf der A620 Saarlouis Richtung Saarbrücken, zwischen Saarbrücken-Klarental und Güdingen ist weiter ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Und nun weiter mit unserem Beitrag aus der Schweiz.
Ungewiss, wann genau Bergungs- und Aufräumtrupps zum Katastrophengebiet vordringen können. Also genau dort, wo die Straßen und die Häuser von 346 Gemeindebewohnerinnen und Gemeindebewohnern unter Geröll und Felsmassen begraben worden sind. Obwohl der Pegel des Stausees ein wenig zurückgegangen ist, mahnt Matthias Bellwald, Gemeindepräsident von Platten, weiterhin zur Vorsicht.
Es ist aber noch verfrüht, eine Entwarnung aussprechen zu können.
Denn man müsse genau die Wetterentwicklung beobachten.
Wenn sehr große Schneeschmelze infolge von Temperaturschwankungen eintritt, ist klar, dass auch hier eine Erhöhung des Spiegels nicht ganz auszuschließen ist.
Ausdrücklich bedankte sich der Gemeindepräsident des verschütteten Dorfes im Schweizer Lötschental für den Zuspruch, den er und die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten hätten. Und auch für die Ermutigung für den Plan, das Dorf wieder aufzubauen.
Plattnerinnen und Plattner, ihnen wurde der Glaube an ein neues Platten und an eine Zukunft im Lötschental gepflanzt. Und es gilt jetzt, diese zarte, wertvolle Pflanze zu pflegen und zu schützen.
Matthias Bellwald kündigte zeitnah eine Urversammlung an, also eine Gemeindeversammlung, an der alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können. Dann soll darüber gesprochen werden, wie es weitergeht mit dem Plan des Wiederaufbaus. Darüber hinaus gilt es aber erst einmal, ganz praktische Probleme zu lösen. Eine Anlaufstelle einzurichten für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die Haus und Hof verloren haben.
Nach wie vor ist es uns nicht gelungen, für Familien und Lebensgemeinschaften befriedigende Lösungen zu finden, welche einen Verbleib in der Wohnung als Mieter für mindestens 2 bis 3 Jahre in Aussicht stellen.
Hier hofft der Gemeindepräsident auf Solidarität und unbürokratische Hilfe.
Was wir nicht brauchen können zurzeit, ist Pessimismus und Amtsschimmel. Sie spüren, hören und verstehen, dass ich als Gemeindepräsident von Platten zusammen mit meinen Kameraden in der Verwaltung alle Kraft vorbehaltlos für den Neuaufbau von Platten einsetzen werden.
Ein Neuaufbau, den die Betroffenen im Schweizer Lötschental so zeitnah wie möglich angehen wollen.
Aus der Schweiz war das Thomas Wagner. Und wir haben einen weiteren Falschfahrer auf der A46 Düsseldorf-Wuppertal. Zwischen Sonnborner Kreuz und Wuppertal-Elberfeld kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie da äußerst rechts und überholen Sie nicht. Ich wiederhole, auf der A46 Düsseldorf-Wuppertal zwischen Sonnborner Kreuz und Wuppertal-Elberfeld ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht da in beiden Richtungen. Und wir schauen auf die Uhr. Es ist 2.17 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Die Braunbären sind Europas größte Raubtiere. Viele von ihnen leben in der Slowakei. Zu viele, findet jetzt die dortige Regierung, denn immer häufiger wurden Menschen angegriffen und es gab bereits einen ersten Todesfall. 350 Tiere sollen nun geplant erschossen werden. Inzwischen ist sogar die Armee im Anti-Bären-Einsatz. Tierschützer zeigen sich wie stets bei solchen Maßnahmen entsetzt. Andere aber finden, das sei ein längst überfälliger Schritt. Marianne Allweis über das Problem mit den Bären in der Slowakei.
Medved, Sarah, Medved, Sarah.
Sie durchstreifen immer wieder auch Kleinstädte. Die Bären sind auf Futtersuche und bedienen sich gern in ungesicherten Mülltonnen, während Slowakinnen und Slowaken beim Wandern oder bei der Arbeit sind, wie am vergangenen Wochenende im Dorf Sučani im Nordwesten des Landes. Dort kam es zuletzt zu einem Bärenangriff. Der Bär hat ihn skalpiert. Ein Ohr war fast ganz abgebissen, das mussten sie also wieder annähen. 4 Stunden lang haben sie ihn am Arm operiert und die Beine sind völlig zerkratzt. Erzählt ein Freund des Verletzten. Eine Bärenmutter mit Jungen hatte den Mann auf einem Firmengelände angegriffen. Ende März ist ein Slowake sogar nach einem Bärenangriff bei einem Waldspaziergang gestorben. Der erste Todesfall seit Jahren. Die nationalpopulistische Regierung rief im April in 3/4 aller Landkreise Bärenalarm aus. Bis zu 350 Bären sollen abgeschossen werden. Die Vorfälle nehmen stark zu, begründete Premier Robert Fico den Schritt. Wir können nicht in einem Land leben, in dem die Menschen Angst haben, in den Wald zu gehen und in dem der Mensch zum Futter für den Bären wird. Tierschützer bemängeln, dass sich die Debatte in der Slowakei gar nicht mehr um Aufklärung und Prävention dreht. Dabei existieren laut Experten zum Beispiel tausende illegale Köderstellen von Jägern oder Geschäftemachern, die Bärentouristen anlocken wollen. Außerdem greifen Bären eigentlich nicht an, außer sie haben Angst, weil sie etwa aufgescheucht wurden, wie bei der letzten Attacke, erklärt Juraj Žiak, der Chef des zuständigen Bäreneinsatzteams. Menschen gehen dort normalerweise nicht hin. Die Bärin hat sich dort wahrscheinlich 1-2 Monate lang aufgehalten. Wir werden diesen Ort weiterhin überwachen. Und wenn die Bärin zurückkehrt oder Aggressionen zeigt, dann wird sie eliminiert. Aber das wird erst die Zeit zeigen. Außerdem wurden Fotofallen und Warnschilder aufgestellt. Der Freund des Verletzten fordert jedoch ein härteres Vorgehen. Die müssen gegen die Bären etwas unternehmen, denn es sind viele und das war am helllichten Tag. Seit kurzem setzt die Slowakei öffentlichkeitswirksam die Armee ein, um die etablierten Bärenteams zu unterstützen. Bis zu 50 Soldaten helfen mit Drohnen und Wärmebildkameras dabei, die Tiere aufzuspüren. 23 Bären seien inzwischen erlegt worden, teilte Umweltstaatssekretär Philipp Kuffer mit. In Zukunft sollen sie nicht mehr entsorgt, sondern gegessen werden. Es sei Verschwendung, die Tiere zu vernichten, so der Jäger und rechtsnationale Politiker. Bären seien essbar. Wenn problematische Einzeltiere eliminiert sind, werden sie ab den kommenden Tagen Gastronomiebetrieben angeboten, sofern sie verwertbar sind. Das wird legal sein mit allen notwendigen Lizenzen, die wir bereits vergeben, damit Restaurants die Tiere auf ihrer Speisekarte anbieten können. Aus der liberalen Opposition heißt es, der Staatssekretär mache aus dem Umweltministerium eine Fleischerei. Ohnehin diene das Bärenthema nur als willkommene Ablenkung von den drängenden Problemen der Slowakei. Von denen gibt es viele. In der Staatskasse klafft ein tiefes Loch. Die Kritik an den Sparmaßnahmen reißt nicht ab. Und immer wieder reisen derzeit Delegationen aus Brüssel an, die wissen wollen, was mit den EU-Geldern in dem korruptionsgeplagten Empfängerland passiert und wie es die russlandfreundliche Regierung mit der Rechtsstaatlichkeit hält. Diskussionen über Bärenfleisch auf Speisekarten sind da deutlich leichtere Kost.
Bären auf dem Speiseplan, das war eine Reportage von Marianne Allweis aus der Slowakei. Und hier kurz die Entwarnung für die A620 Saarlouis-Saarbrücken. Kein Falschfahrer mehr zwischen Saarbrücken-Klarental und Güdingen. Besuche bei US-Präsident Trump im Weißen Haus. Sie können mitunter sehr konfrontativ verlaufen. Das hat nicht nur der ukrainische Präsident Zelensky zu spüren bekommen, sondern kürzlich auch der südafrikanische Präsident Ramaphosa, der sich allerdings besser zu verteidigen wusste. Trump hatte ihn mit dem Vorwurf konfrontiert, dass an der weißen Bevölkerung in Südafrika ein Genozid verübt werde. Wir haben darüber auch in der ARD-Infonacht berichtet. Unsere Kollegen aus dem Faktenfuchs-Team des Bayerischen Rundfunks haben sich die angeblichen Beweise des US-Präsidenten noch einmal genauer angeschaut. Darüber berichtet jetzt Max Gilbert.
Mit ausgedruckten Fotos und Artikeln will Donald Trump angebliche Gewaltverbrechen gegen weiße Südafrikaner belegen. Die Papiere zeigt er seinem südafrikanischen Amtskollegen Cyril Ramaphosa und den Kameras. Doch das Bild, auf dem laut Trump die Gräber weißer Farmer zu sehen sind, zeigt in Wahrheit etwas anderes. Es stammt aus dem Kongo, wo Häftlinge beim Ausbruch aus einem Gefängnis mehr als 100 Frauen vergewaltigten und lebendig verbrannten. Das Foto ist ein Standbild aus einem Video der Nachrichtenagentur Reuters. Darin sind zahlreiche Leichensäcke zu sehen. Trump hat es für seine falsche Behauptung über Südafrika zweckentfremdet. Zum Entsetzen von Jafar Al-Khattanti, dem Videojournalisten von Reuters und Urheber des Videos.
Vor den Augen der ganzen Welt hat Präsident Trump meine Aufnahme benutzt. Das, was ich in der Demokratischen Republik Kongo gefilmt habe, um Präsident Ramaphosa zu überzeugen, dass in seinem Land weiße Menschen von schwarzen Menschen getötet werden.
Auch Videos von angeblichen Gräbern mit weißen Kreuzen, die Trump im Oval Office präsentiert, zeigen in echt etwas anderes. Der US-Präsident nutzt die aus dem Zusammenhang gerissenen Aufnahmen, um gezielt eine falsche Behauptung zu befeuern, dass es in Südafrika einen Völkermord gegen Weiße gebe. Das sagt er bereits einige Tage vor dem Treffen im Oval Office bei einer Pressekonferenz.
But it's a genocide that's taking place that you people don't want to write about, but it's a terrible thing that's taking place.
Trump-Berater Elon Musk, gebürtiger Südafrikaner, verbreitete die falsche Behauptung ebenfalls. Auch wenn es in Südafrika vereinzelt zu Gewalt an weißen Landwirten kommt, tatsächliche Belege für einen Völkermord, also eine absichtliche, systematische Auslöschung einer Ethnie, gibt es keine. Weder Human Rights Watch noch Amnesty International erwähnen in ihren aktuellen Berichten über die Menschenrechtslage in Südafrika einen Genozid an Weißen. Gareth Newman ist Leiter eines Programms für Justiz und Gewaltprävention am Institut für Sicherheitsstudien in Südafrika. Er sagte dem US-Faktencheck-Medium PolitiFact:
Als unabhängiges Institut, das Gewalt und Gewaltverbrechen in Südafrika verfolgt, wären wir die Ersten, die Alarm schlagen und der Welt die Beweise vorlegen würden, gäbe es irgendeinen Hinweis auf einen Völkermord oder gezielte Gewalt gegen eine Gruppe aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit.
Und auch der Südafrika-Korrespondent der ARD, Richard Klug, sagte im Anschluss an das Treffen im Oval Office bei Tagesschau 24:
Es gibt in Südafrika keinen Völkermord. Es ist schlichtweg falsch, was Donald Trump da behauptet.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, für seine Genozidvorwürfe liefert Donald Trump keine Belege. Stattdessen verbreitet er Desinformation. Bilder und Videos, die er im Oval Office beim Treffen mit Ramaphosa präsentierte, waren aus dem Zusammenhang gerissen und zeigen in Wahrheit etwas ganz anderes.
Max Gilbert informierte.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Christina Schröder und einem neuen Champions-League-Sieger, denn Paris Saint-Germain hat erstmals die Königsklasse gewonnen. Und wie? Im Finale in München deklassierte PSG Inter Mailand und gewann mit 5:0. Edgar Endres berichtet.
Es ist ein Fußballfest der Pariser, dieses gestrige Finalspiel. Selbst das 5:0 ist noch gnädig für Inter ausgegangen. Luis Enrique, der spanische Trainer, führt also PSG erstmals zum Henkelpott-Triumph mit einem Team ohne die Superstars früherer Jahre. In der warmen Frühlingsnacht Münchens geht Inter unter, liegt bereits nach 20 Minuten durch Hakimi und Doué 0:2 zurück. Paris bleibt auch in der zweiten Halbzeit auf dem Gaspedal, macht weitere 3 Tore durch Doué, Kvaratskhelia und Mayolou. Nach dem verlorenen Finale 2020 gegen die Bayern ist Paris damit endlich am Ziel. Und das auf beeindruckendste Weise mit einem jungen, hungrigen Team.
Tja, und der deutsche Nationalspieler Jan-Oriol Bissek von Inter Mailand verletzte sich nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung am Oberschenkel. Bissek sollte nach dem Champions-League-Finale zum DFB-Team dazustoßen. Die Nationalmannschaft bereitet sich nämlich seit diesem Wochenende auf das Nations-League-Final vor. Mittwoch geht's im Halbfinale gegen Portugal. Wieder mit dabei ist Torjäger Niklas Füllkrug nach 9-monatiger verletzungsbedingter Pause.
Der Bundestrainer hat mich bestimmt nicht eingeladen, weil ich die beste Saison meiner Karriere gespielt habe, sondern wahrscheinlich eher aufgrund dessen, dass ich halt ein paar Qualitäten habe, die, glaube ich, jeder Mannschaft gut tun. Und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, dass ich das hier hoffentlich wieder unter Beweis stellen darf.
Auch die deutsche Nummer 1, Marc-André Ter Stegen, ist nach schwerer Knieverletzung wieder mit am Start. Abreisen musste unterdessen der Mainzer Nadim Amiri wegen Adduktorenproblemen. Bei den French Open hat Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev zum 8. Mal in Folge das Achtelfinale erreicht. Guido Ringel hat die eindrucksvolle Partie in Paris verfolgt.
Man kann es ja mal direkt beim Namen nennen, das war bärenstark. Alexander Zverev hat mit einer Reifenleistung das Achtelfinale erreicht hier in Paris. Dreisatzsieg gegen den flinken und unangenehmen Flavio Cobolli. Der Italiener kam mit der Empfehlung des gewonnenen Turniers in Hamburg hier nach Paris. In Stade Roland Garros, aber gegen einen druckvollen und fast jederzeit konzentrierten Zverev war nichts zu holen. Der Hamburger war im vollen großen Stadion der tonangebende Spieler, überzeugte mit Druck und Genauigkeit vor allem in den Durchgängen 1 und 3. Nichts konnte Zverev aus der Ruhe bringen, auch die Hitze und die Sonne nicht. Insgesamt ein extrem positiver Eindruck des Deutschen, der als Nummer 3 der Welt einer der Mitfavoriten bleibt hier auf den Titel.
Um ins Viertelfinale einzuziehen, muss Zverev gegen den Niederländer Talon Griekspoor gewinnen. Und noch ein Deutscher hat es ins Achtelfinale geschafft, Daniel Altmaier. Für ihn geht's gegen den favorisierten US-Amerikaner Francis Tiafu. Für die beiden deutschen Tennisprofis geht's also in Paris weiter. In Leipzig hat Turnass Andreas Toba dagegen Schluss gemacht. Und zwar endgültig. Toba hat seine Karriere bei der Heim-EM beendet und das mit einer Medaille. Zum Abschluss gab Silber am Reck für den 34-Jährigen, der glückselig über dieses Happy End wirkte.
Ich hoffe, dass die ganzen Zuschauer einen Einblick in meine Turnwelt gekriegt haben. Über Jahrzehnte bin ich dem Turnsport treu geblieben und bleibe es weiterhin, auch nach dieser Karriere als Trainer. Ich liebe diesen Sport und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Leidenschaft rüberbringen.
Außerdem gab es gleich zwei deutsche Medaillen für die Männer am Barren. Gold ging völlig überraschend an Nils Dunkel und Bronze an Timo Eder. Und zum Schluss gibt's noch zwei Goldmedaillen von der Ruder-Europameisterschaft in Bulgarien. Fabio Kess wurde im leichten Männer-Einer Erster. Das Duo Valentin Lutz und Katrin Marchand triumphierte im paralympischen Mixed-Doppel-Zweier.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 2.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Bundeskanzler Merz reist kommende Woche zum Antrittsbesuch in die USA. Wie Regierungssprecher Cornelius mitteilte, wird Merz am Donnerstag US-Präsident Trump treffen. Aus Berlin Barbara Kostolnik.
Es ist das erste persönliche Treffen der beiden seit Merz Amtsantritt vor 3 Wochen. Auch zuvor waren sich die beiden lediglich flüchtig begegnet. Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Merz hatte in den vergangenen Wochen zusammen mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs öfter mit Trump telefoniert. Die Bemühungen um eine Waffenruhe kamen aber nicht voran.
In der kriegerischen Auseinandersetzung im Gazastreifen ist kein Waffenstillstand in Sicht. Der US-Nahostgesandte Witkoff nannte die Reaktion der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf seinen Friedensplan inakzeptabel. Nach eigenen Angaben ist die Hamas bereit, weitere israelische Geiseln freizulassen. In anderen Punkten gibt sie aber anscheinend nicht nach. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte, sein Land werde die Militäraktionen im Gazastreifen fortsetzen. Mit einer Gedenkveranstaltung hat die Stadt Mannheim an den vor einem Jahr getöteten Polizisten Ruven Lauer erinnert. An der Zeremonie haben mehrere hundert Menschen teilgenommen. Der 29 Jahre alte Beamte wurde von einem 25-Jährigen mit einem Messer auf dem Marktplatz angegriffen. Aus Mannheim Isabel Handrich.
Aus diesem Ort des Dialogs und des Miteinanders, wie ihn Christian Specht, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, nannte, sei vor einem Jahr binnen Minuten ein Ort des Schreckens und des Verbrechens geworden. Genau dort wurde heute auch ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel sind heute nach Mannheim gekommen, um an die Tat zu erinnern. Strobel sagte, dass die Tat nicht ohne Folgen bleibe. Man habe einiges auf den Weg gebracht und daran arbeite man weiter. Das Verfahren gegen den mutmaßlich islamistischen Attentäter Süleyman A. läuft seit Februar am Oberlandesgericht in Stuttgart.
Im Südwesten hat es teilweise heftige Gewitter gegeben. In Rheinland-Pfalz gab es hunderte Feuerwehreinsätze wegen umgestürzter Bäume und überschwemmter Straßen. Auch einige Regionalbahnstrecken waren gesperrt. Im Süden von NRW kam es wegen lokaler Überschwemmungen vorübergehend zu Stromausfällen. Abends zogen dann Gewitter mit Sturm und Hagel über Baden-Württemberg. Laut Wetterdienst sind heute im Laufe des Tages in Süd- und Westdeutschland ähnliche lokale Unwetter zu erwarten. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Örtlich Schauer und Gewitter, Tiefstwerte 18 bis 12 Grad. Am Tage wechselhaft, zeitweise etwas Regen und Gewitter, später zwischen Nordfriesland und dem Saarland Aufheiterungen, Höchstwerte 18 bis 29 Grad. Am Montag Schauer und Gewitter, über der Mitte oft trocken, 16 bis 24 Grad und am Dienstag freundlich, im Süden Schauer und Gewitter, an der Nordsee Regen, bei 19 bis 26 Grad. Es ist 2.33 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst noch die Entwarnung für die A46 Düsseldorf-Wuppertal. Kein Falschfahrer mehr zwischen Sonnborner Kreuz und Wuppertal-Elberfeld. Dann eine amtliche Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Da, wo schwere Gewitter mit starken Regen und Hagel auftreten, müssen Sie eventuell auf den Autobahnen mit Aquaplaning rechnen. Die A11 Kreuz Uckermark Richtung Berliner Ring ist zwischen Bernau Süd und Dreieck Barnim nach einem Unfall weiterhin gesperrt. Die A42 Kamp-Lindfort Dortmund ist zwischen Duisburg-Bahl und Duisburg-Beek in beiden Richtungen bis morgen früh gesperrt. Dann die A67 Mannheim-Darmstadt, die ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Und noch eine Meldung für Hamburg, Hamburg-Hohenfelde, die B75 Lübecker Straße stadtauswärts ist zwischen Steinhauer Damm und Elisenstraße wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Soweit der Verkehr, Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Weiter mit Detlef Karg im Studio. Willkommen. Manche nennen sie Europas eiserne Lady in Anlehnung an Margaret Thatcher. Welche Macht hat Ursula von der Leyen? Die EU-Kommissionschefin gilt derzeit als mächtigste Frau der Welt. Für ihre Verdienste um Europa wurde sie jetzt mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Und wir haben noch eine Falschfahrermeldung. Gibt ein Falschfahrer auf der B3 Celle Richtung Hannover. Zwischen Otze und der B188 Burgdorf kommt Ihnen der Falschfahrer entgegen. Fahren Sie da äußerst rechts und überholen Sie nicht. Ich wiederhole, auf der B3 Celle Hannover zwischen Otze und der B188 Burgdorf ist der Falschfahrer unterwegs. Vorsicht da in beiden Richtungen. Und nun weiter mit unserem Hintergrund zu Ursula von der Leyen. Sie hat den Karlspreis erhalten, aber diese Entscheidung war auch nicht unumstritten, ebenso wie Ursula von der Leyen das selbst ist. Letztlich ist ungefähr der Anstieg der Bürokratie vor allem im Gefolge des sogenannten Green Deals auf sie zurückzuführen. Ein Deal, der immer mehr Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit belastet und der nun Schritt für Schritt auch zurückgenommen wird. Ein Grund für unsere Brüsseler Korrespondentinnen, sich darüber einmal zu unterhalten, jetzt im podcast.eu.
Sie gilt als mächtigste Frau der Welt und ist offenbar auch eine der glücklichsten in diesen Tagen.
Europa ist mein Leben. Und es ist die größte Ehre meines Lebens, hier heute vor Ihnen stehen zu dürfen.
Sagt die frisch mit dem Karlspreis geehrte Ursula von der Leyen. Geehrt für ihre großen Verdienste um Europa. Und damit ist spätestens jetzt die entscheidende Frage beantwortet, sagt einer der Laudatoren, Kanzler Friedrich Merz.
Henry Kissinger würde heute ganz sicher nicht mehr fragen müssen, wenn er anruft, wenn er mit Europa sprechen will. Er würde Ursula von der Leyen anrufen als die starke Vertreterin eines starken Europas.
Ja, aber wie stark, wie mächtig ist diese Stimme derzeit wirklich? Und wo liegen bisher die Highs and Lows ihrer Zeit an der Spitze der EU?
.eu, der Europa-Podcast.
Wie immer direkt aus dem ARD-Studio in Brüssel mit mir, Katrin Schmidt. Und diesmal habe ich zwei Kolleginnen eingeladen, unsere Studioleiterin Tina Hassel und Sabrina Fritz. Schön, dass ihr dabei seid, ihr beiden.
Wir freuen uns.
Ja. Ja, weil, muss man auch sagen, es gibt nicht so viele deutsche Journalistinnen, die derzeit näher dran sind an Ursula von der Leyen. Wir sehen sie ja hier wirklich fast täglich auf Pressekonferenzen, manchmal auch nur auf dem Bildschirm, aber eben dann auch direkt auf Reisen und Veranstaltungen. Und deswegen bekommen wir ganz häufig die Frage gestellt, ja, wie ist sie denn jetzt wirklich? Wie tritt sie hier bei euch auf? Bis hin zu der Frage auch manchmal, ist sie womöglich korrupt? Also das spielt jetzt an auf einen großen Corona-Impfstoff-Deal, der ja aktuell auch wieder aufgegriffen wurde. Kommen wir gleich zu. All diese Fragen erreichen uns wirklich häufig, auch per Mail an europapodcast@wdr.de. Lesen wir übrigens immer gern und aufmerksam, deshalb gerne schreiben. Aber Tina, Sabrina, von vorne. Die wohl mächtigste Frau, Politikerin der Welt, so wird sie oft genannt, hat jetzt eine weitere Ehrung eingesteckt im Aachener Rathaus, den Karlspreis. Würde mich interessieren, wie ihr das findet, weil ich habe so überlegt, da tagt jetzt eine Preisjury länger, überlegt sich,
wen soll man denn dieses Jahr mal nehmen? Und dann kommt am Ende raus, ach, dann nehmen wir doch die an der Spitze der EU. Könnte man jetzt sagen, bisschen einfallslos? Oder?
Naja, also es ist vielleicht nicht sehr überraschend, aber ich finde es zumindest überzeugend. Denn ich sag jetzt mal wirklich, und das ist ja so, die EU ist so bedroht von innen und außen wie noch nie. Und diese Frau steht nun mal ganz oben an der Kommandobrücke. Die hat von Tag 1 den Anspruch gehabt, eine geostrategische Kommission aufzustellen. Das ist gebraucht. Also ich finde es eigentlich richtig.
Mhm. Sabrina, du meinst, ja. Ich meine, sie ist schon länger da. Man hätte es auch schon letzten Jahre machen können. Aber in diesem Jahr macht es besonders Sinn, so wie Tina sagt, oder?
Man hätte ihn ja auch schon früher geben können für den Green Deal, für den Umbau Europas, hätte man auch sagen können. Jetzt hat man die zweite Amtszeit abgewartet und klar, ich finde ja ein bisschen, also die Auswahl schon ein bisschen merkwürdig. Zweimal der Papst, Macron, Zelensky, dann wieder Widerstandskämpferinnen. Also ja, da macht man sicher nichts falsch. Den kann sie auch sicher kriegen dieses Jahr, nächstes Jahr. Also insofern auf jeden Fall.
Und man muss auch sagen, auch schon andere Kommissionschefs haben den bekommen. Jean-Claude Juncker zum Beispiel, sicher auch noch weitere. Ich meine, dieses Jahr, manch böse Zunge hat auch gesagt, Donald Trump hätte ihn eigentlich verdient für die Verdienste, obwohl es ihm wahrscheinlich eigentlich piep egal ist. Aber er hat ja auch Verdienste um die Einigung der EU.
Ja, er hätte ihn bestimmt gerne genommen und ihn dann auch sofort promotet. Ja. Aber was du ja meinst, Katrin, ist klar, die Bedrohung von außen schließt die Reihe nach innen. Und insofern hat er, obwohl er ja immer sagt, die EU sei gegründet worden, um die USA auszunehmen, sicherlich einen Schub gegeben, dass die nochmal irgendwie wissen, wofür es sie eigentlich gibt und nach innen ein bisschen zusammenrücken.
Ja. Ich will nochmal sagen, du hast ja gesagt, die drei Sachen, also Einheit, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn man natürlich jetzt mal schaut, die EU heute und vor 6 Jahren, als Ursula von der Leyen ins Amt kam, stehen wir natürlich da viel schlechter da. Das liegt natürlich jetzt nicht an ihr, also keine Frage, aber über das Thema Wettbewerbsfähigkeit werden wir sprechen. Und da muss man natürlich schon sagen, ja, da hat sie vielleicht, sagen wir so, zumindest nicht dazu beigetragen, dass Europa jetzt so ganz vorne steht.
Aber sie ist dabei, Europa sicherer und verteidigungsfähiger zu machen. Das sagt die Jury. Also du hast es gerade erwähnt, sie sagt, sie kriegt im Prinzip den Preis für ihr Engagement, für Einheit, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit für Europa. Genau. Und da ist die Frage, für sie steht ja vielleicht auch für ihre eigene Legacy momentan besonders viel auf dem Spiel. Ich erinnere mich an einen Moment, da stand sie hier so vor 2-3 Monaten und da war sie gar nicht so, wie wir sie sonst oft erleben, wo sie eigentlich auch so eine professionelle gute Laune hat und immer gefasst und kontrolliert und hat irgendwie erzählt, wie es jetzt weitergehen soll, sondern da war es relativ kurzfristig anberaumt und da stand sie ziemlich betreten vor den Kameras und hat das hier gesagt.
We're living in the most momentous and dangerous of times. I do not need to describe the grave nature of the threats that we face.
Also leben in gefährlichsten Zeiten für Europa. Das war der Anlass, wo sie wirklich so ein Aufrüstungsprogramm erstmal vorgestellt hat, also ihr Plan. Hast du den Eindruck, momentan denkt sie auch, es geht so für sie um alles? So wirkte sie.
Ja, ich glaube, in dem O-Ton, den du rausgesucht hast, aber nicht nur in dem, merkt man ihr an, dass es extrem viel Verantwortung auf ihr und auf ihren Schultern, nicht nur alleine natürlich auf ihr, aber das sieht die schon so. Und die hat ja schon Krisen auf Leben und Tod, sage ich jetzt mal, gemeistert, also Covid, da sprechen wir Corona vielleicht nochmal, aber das ist eine andere Sache hier, weil jetzt eben mit einem sehr aggressiven Russland, einem Krieg in Europa und vor allem Trump, der also mit den USA, die eben nicht mehr im Team mitspielen, die überhaupt nicht mehr verlässlich sind, ist Europa de facto auf sich alleine gestellt und muss jetzt gucken, neue Partnerschaften aufzubauen, die Reihen zusammenzuhalten und das ist ziemlich viel Verantwortung und ich glaube, jenseits von allem, wo sie natürlich immer guckt, wie wirkt sie und wie kommt sie rüber und so, ist das etwas Authentisches, dass die schon merkt, da geht's jetzt um viel und sie hat da eine große Verantwortung.
Vielleicht ganz gut, dass diese Krise jetzt, also diese schwere Krise in der zweiten Amtszeit kommt. Sie hat natürlich jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung, wie geht man um mit all diesen Regierungschefs hier, ne, mit den, die mehr pro, aber auch gegen EU sind. Und ich denke mal, da hat sie schon auch jetzt, ja, weiß sie, wie sie da Mehrheiten zusammenkriegt. Also insofern hat sie natürlich auch in den letzten Jahren sehr viel Erfahrung gesammelt. Zum Thema Sicherheit möchte ich noch sagen, es gibt ja auch immer noch die NATO. Und ich weiß immer nicht, wie viel muss jetzt die EU für Sicherheit und Militär kämpfen und ausgeben und was bleibt bei der NATO? Und da fehlt mir zum Beispiel bei ihr auch manchmal so ein bisschen so eine klare Abgrenzung, weil...
Aber Abgrenzung, Sabrina, ist die von der Leyen, glaube ich, will da überhaupt keine Abgrenzung. Die steckt ihren Fuß in jeden Spalt und jeder Tür und nimmt den da auch nicht wieder raus. Ja. Auch bei Dingen, wo sie natürlich total weiß, dass ihre Kommission und damit auch sie als Kommissionspräsidentin überhaupt nichts mit zu tun hat. Und das war ja bei Corona schon so und das ist jetzt erst recht so. Und Verteidigung, da hat die Kommission nichts mit zu suchen. Aber die macht das sehr geschickt von der Leyen. Die kann gut mit Rutte, mit dem NATO-Generalsekretär, ja. Die stimmen sich sehr eng ab. Und sie tut dann so und sagt, ja, ich bin ja sozusagen der Ermöglicher. Ich stelle euch das Geld hin und wir gucken mal, was wir fördern. Und wir fördern auch nur das, was ja eigentlich die NATO auch vorschreibt. Und zack, ist der Fuß in der Tür. Das macht sie sehr geschickt in einem Feld, wo sie echt eigentlich nichts oder sehr wenig nur zu tun hat.
Aber wo du das gerade sagst, Tina, wie siehst du da die Balance? Sie versucht, ihren Tanzbereich auszubreiten und die EU-Staaten werden dann in der NATO auch wichtiger, wenn die Amerikaner da weniger machen wollen. Und gleichzeitig tritt jetzt immer wieder dieses Gremium Koalition der Willigen. Das sind mal die und da kommen noch ein paar dazu und so weiter und so fort. Aber das ist ja dann eine andere Truppe wieder.
Das ist ein Problem für sie, glaube ich wirklich. Weil ich glaube, dass von der Leyen extrem feine Sensoren hat für Machtpolitik und wie man da die Strippen zieht. Und jenseits der Dinge, wofür sie zuständig ist, gibt's in der Tat jetzt diese Koalition der Willigen. Und da ist Großbritannien ganz entscheidend mit dabei. Das spricht, das geht überhaupt nicht mehr um EU-Staaten, sondern das ist jetzt schon Europa und in Teilen, weil Kanada da auch wichtig ist und Norwegen und so, dann geht's noch weiter. Und da muss sie gucken, das ist jetzt eine Bühne, auf der sie eigentlich nichts zu suchen hat und wo sie immer wieder sozusagen guckt, über welche Treppe sie damit draufkommt. In der Art, wie sie kommuniziert und dann natürlich mit dem Geld. Die Koalition der Willigen kann nichts machen ohne Rüstung. Rüstungsproduktion, das ist Geld. Das hat sie diese 800 Milliarden jetzt ins Schaufenster gestellt. Klammer auf, sind auch ein bisschen hochgegriffen. Würden nur funktionieren, wenn alle auch wirklich mitspielen. Aber egal, sie kommt übers Geld und sie kommt über Kommunikation.
Ja. Gut, da sind auch noch die Ergebnisse, muss man abwarten. Da können wir auch noch keine richtige Bilanz ziehen. Aber wir haben sie auch schon lange erlebt. Deshalb auch für diesen Europa-Podcast nochmal Manfred Weber gefragt. Ein auch sehr mächtiger Mensch hier in Brüssel, Partei- und Fraktionsvorsitzender ihrer Parteienfamilie, der EVP. Und er sagt auch, es gab natürlich auch viel, was für sie jetzt noch ein zweites Mal sprach, gerade in diesen Krisenzeiten.
Ursula von der Leyen's Zeit als Kommissionspräsidentin war vor allem geprägt durch das Krisenmanagement. In den ersten Tagen nach der Wahl bereits die Corona-Krise, dann natürlich der Krieg in der Ukraine, der alles verändert hat und auch der Brexit war noch abzuarbeiten. Und in diesen Krisenzeiten ist es Ursula von der Leyen gelungen, Europa zusammenzuhalten. Ein großer Erfolg.
Da erinnert man sich nochmal, was sie schon alles auch irgendwie hier abarbeiten musste. Und gleichzeitig aber auch, das ist ja auch keine Lobeshymne, haben wir auch nochmal weitergefragt. Es gibt auch andere prominente deutsche Stimmen hier in Europa, unter anderem Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und die hat uns auch erklärt, warum sie auch nicht für eine zweite Runde für Ursula von der Leyen ist.
Wir haben als Freie Demokraten Frau von der Leyen deswegen nicht mitgewählt, weil wir schlichtweg mit ihrer Arbeit in den ersten 5 Jahren als Kommissionspräsidentin unzufrieden gewesen sind. Sie hat mehr Bürokratie zu verantworten. Sie hat sich nur um den Green Deal gekümmert und offensichtlich gar nicht mitbekommen, dass dieser Green Deal für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen Gift sind.
Wenn ihr das beides so hört, was sagt ihr? Ist das normales Parteiengeplänkel oder sieht man daran einfach auch nur, kannst du in Europa ja auch nicht allen recht machen, das muss man ja auch sagen. Ne? Tina,
nix schon. Nee, ein Wort zu Weber. Ja. Also auf dieses Verhältnis von Weber und von der Leyen kann man auch nochmal gucken. Ja, die haben jetzt so ihr Agreement gefunden, aber das war nicht nur nett, was er da vielleicht immer so gemeint hat, ihr gegenüber. Und jetzt zu Strack-Zimmermann. Zum einen hat sie ja recht, also weil so richtig der Green Deal war, so überbordend an Regeln und nochmal Regeln und noch mehr Regeln war er ja. Aber ich musste nur schmunzeln, weil ich war während meiner Berliner Zeit auf FDP-Parteitagen und es gab ein Hassbild, das den ganzen Saal gerockt hat. Und das war von der Leyen und Strack-Zimmermann stand immer vorne und heizte an und sagte, Bürokratie hat ein Gesicht und der Saal schrie, Ursula, Ursula. Also, dass die nicht gewählt hat und von wo die kommen, das glaube ich auch.
Mhm. Aber zumindest so viele Sorgen, dass der Green Deal jetzt hier alles überragt, muss sich die Dame jetzt eigentlich nicht mehr machen.
Aber ich finde es schon ein bisschen schwierig. Also wenn man jetzt mal als Bürger denkt, ja, dann ist natürlich dieses Thema Kurs halten, zu sagen, ja, das ist unser Ziel. Bleiben wir mal bei diesem berühmten Verbrenner aus, ja, also ein Hin und Her, kommt er nicht, fahre ich weiter, Verbrenner, ja. Da muss ich sagen, das ist schon ein bisschen auch gefährlich, wenn man dann Klar, Tina, du hast völlig recht, die Bürokratie viel zu viel im Detail geregelt. Aber die großen Linien, dass man mal sagt, also wir wollen klimaneutral bleiben. Was sind die größten CO2-Verursacher? Okay, da gehört der Verkehr wahrscheinlich dazu. Dann müssen wir da ran. Und das da natürlich jetzt dann doch ziemlich schnell wieder einzuknicken, weil dann die Wiederwahl davon abhing. Ich glaube, man tut sich am Ende keinen Gefallen, wenn man mit diesem Hin und Her und...
Der politische Wind hat sich gedreht und nicht zum ersten Mal ist dann auch Frau von der Leyen, ich will nicht sagen, dreht sich mit, aber ist zumindest elastisch, um es mal so zu sagen. Sie sagt ja noch, sie will jetzt den Green Industrial Deal, das heißt eben die grüne Wettbewerbsfähigkeit. Sie hat ja eine ganze Flotte an Omnibussen da jetzt aufgefahren, damit man sozusagen Berichtspflichten abbaut. Aber ob man wirklich nur verschlankt oder komplett verwässert, ist für mich noch offen. Ich persönlich glaube, im Prinzip will sie das nicht komplett abräumen, weil da geht es auch um die gesamte Legacy der ersten Amtszeit. Aber sie ist unter massivem Druck von ihrer eigenen Parteienfamilie und die Mehrheiten sind nun mal so. Wie standhaft sie da ist und wie sie sich die Mehrheiten da sucht, das ist für mich noch offen.
Da sprichst du einen guten Punkt an. Also einmal können wir zumindest feststellen, das Signature-Projekt quasi aus der ersten Amtszeit, Green Deal, ist nicht das der zweiten Amtszeit, auch wenn man es nicht komplett abschafft. Auch das werden wir sehen. Aber wo du sagst, da gibt's ein bisschen noch was auch zu klären. Viele sagen ja auch, sie muss sowieso ein bisschen mehr Klarheit reinbringen, auch wo jetzt ihre Mehrheiten eigentlich gefunden werden. Das ist auch nicht allein von ihr abhängig. Wo siehst du sie da stehen? Hat sie Überzeugungen oder ist sie da so flexibel, wie du gerade, also du hast das Wort verwendet in einem anderen Kontext?
Ja, das wär mir wichtig, weil ich glaube, dass im Prinzip die Abgrenzung nach rechts, da hat sie einen klaren Kompass. Ich sage jetzt mal ein bisschen gemein, besonders wichtig oder entscheidend ist da ja das Europaparlament. Da hat sie direkt gar nichts mit zu tun. Die Mehrheiten für ihre Politik organisiert Manfred Weber und wenn man es böse sagt, macht er sich dann da die Finger schmutzig und sie guckt vielleicht nicht ganz so genau hin, mit welchen Mehrheiten dann auf Dauer ihre Politik durchkommt. Sie selbst wird daran gemessen, wie geht sie mit Meloni und Orban um. Da glaube ich, bei Meloni kann man sagen, da guckt sie nur auf die europäische Meloni und guckt die italienische Regierungschefin, benennt sie nicht. Bei Orban, finde ich, zeigt sie klare Kante. Also als der in Straßburg war, jetzt zum Beginn der Legislatur, ist sie mit im Ring gewesen, die hat den sowas von abgekoffert. Das war also wirklich ganz, ganz klar.
Aber das ist vielleicht auch nochmal ein schönes Beispiel, weil wir fragen ja in dieser Podcast-Folge, wie mächtig ist sie eigentlich? Du hast Orban angesprochen, da koffert sie dagegen, hat auch eine vielbeachtete Rede gehalten, auch eine sehr, sehr klare. Gleichzeitig sagt man, ja, was ist denn jetzt mit der Kommission? Also diese ganze Rechtsstaatlichkeitskiste, soll man Orban jetzt endlich mal auch so bestrafen finanziell, dass das auch was bringt?
Das ist spannend, weil es gibt ja zwei Schwerter, mit denen man Orban bestrafen könnte. Das wäre einmal das Verfahren gegen Rechtsstaatlichkeit, Artikel 7. Da schwillt allen anderen Europäern jetzt wirklich der Kamm und man ist fast dabei, diese 21 Staaten zu haben, die man braucht, um das anzustreben. Aber sie als Kommission hat ein viel schärferes Schwert. Da bräuchte sie überhaupt nichts. Die könnte die 10 Milliarden, die man entblockiert hat für Orban, mit Auflagen, die er alle nicht erfüllt, die kann sie wieder einfrieren. Das wäre eine reine politische Entscheidung der Kommission. Ob sie da dran geht, mal sehen. Bis jetzt nicht.
Sie könnte, wenn sie wollte.
Sie könnte, wenn sie wollte. Okay, das wäre eine politische Entscheidung der Kommission.
Wir müssen auch über einen Punkt sprechen, der war jetzt auch gerade wieder aktuell viel in den Medien. Ich meine, wir sitzen hier 500 Meter vom Kommissionsgebäude entfernt. Rund um die Kommission arbeiten 30.000 Menschen. Manche nehmen das auch so ein bisschen wie so ein Closed Shop wahr. Gucken wir gleich nochmal drauf. Aber beispielhaft dafür steht ja eine Geschichte, die ist ein bisschen her. Es war 2021 und der Corona-Impfstoff noch sehr knapp. Da hat also Ursula von der Leyen einen Deal ausgehandelt mit dem Pharmakonzern Pfizer und mit dem Chef persönlich, zum Teil per SMS. Und da wurden viele Milliarden Euro an Steuergeld auch eingesetzt, um viele Milliarden Impfdosen zu kaufen. Aber trotzdem kam die Frage auf, ob das womöglich irgendwie auch mal schnell eingefädelt wurde und vielleicht zu viel ausgegeben wurde. Da hatten einige Journalisten sich dran gesetzt. Und da man weiß, am Ende wird man es nur belegen können, wenn man die SMS auch nochmal lesen kann, wurden die angefragt und die wurden von der Kommission nie rausgegeben. Und da wurden wir hier auch oft gefragt, Sabrina, du nickst schon, wenn jetzt gegen sie ermittelt wird, Heißt das, dass sie korrupt ist?
Also ich denke nicht, dass in diesen SMS steht, also bitte hier meine IBAN ist und das Geld darauf, das würde ich ausschließen. Insofern, ja, ich kann mir auch schwer vorstellen, was steht da jetzt drin, was eben so geheim ist, dass man es gar nicht veröffentlichen kann. Weil, wie du sagst, es geht um viel Geld, um Steuergeld. Das ist ja das, was ausgegeben wurde. Und jeder wird bescheinigen, das war eine Notsituation. Ich glaube schon, sowas kann man am Ende rechtfertigen. Also warum das jetzt so geheim gehalten wird, ist interessant. Also auf jeden Fall gut, dass wir da mal reingucken können. Und ich sage nochmal so, wenn es nicht so unter Verschluss gehalten worden wäre, wären wir jetzt auch wahrscheinlich alle gar nicht so scharf drauf.
Vielleicht. Es wirft ein Schlaglicht auf von der Leyens Kommunikationsstil und ihr Selbstverständnis im Umgang mit Öffentlichkeit. Sie hatte ja schon als Verteidigungsministerin ein Problem mit Handys und SMSen und da war dann plötzlich auch alles nicht mehr auffindbar. Also es ist in einer gewissen Weise ein Pattern, was sich wiederholt, ein Muster. Und wir dürfen als Journalisten in dieses Midday-Briefing gehen. Man dürfen eigentlich alle Fragen stellen zu allem und dann an dem Tag, wo dieses Urteil kommt und sie eine Klatsche kriegt für diese SMSen, da sind drei hochkarätige Kommissare, die über alles reden, aber nicht dazu. Fragen dazu durften nicht gestellt werden. Und es hieß ja auch hinterher aus internen Berichten, selbst im Inner Circle durfte man da eigentlich nicht groß drüber sprechen. Und das zeigt schon, dass vielleicht in der Kommission so im amerikanischen Verständnis die Checks and Balances komplett fehlen.
Manchmal hat man das Gefühl, das Midday ist eine Simulation von Transparenz. Es wird sehr, sehr viel geredet und entscheidende Dinge nicht erzählt. Und dafür haben jetzt nicht nur auch Gerichte gesagt, diese SMS hätten nicht unter Verschluss bleiben dürfen, sondern wir haben auch für den Europa-Podcast mit Transparency International gesprochen, die nicht nur sagen, das war ein wichtiges Urteil, sondern die auch nochmal ganz klar machen, dass sie den Eindruck haben, dass es mit der Transparenz eigentlich immer schlechter wird.
Was wir ja wissen, ist, dass die Kommission unter Ursula von der Leyen im Dezember 2024 eine Entscheidung getroffen hat, die den öffentlichen Zugang zu offiziellen Dokumenten begrenzt. Grundsätzlich haben EU-Bürgerinnen und Bürger das Recht auf Zugang und auch Einsicht von EU-Dokumenten. In dieser Dezember-Entscheidung wurde der Begriff Dokument noch enger definiert, sodass eben auch SMS-Nachrichten nicht mehr unter dieser Definition fallen. Und diese Argumentation der Kommission sehen wir auch im Pfizer-Fall. Was wir also durchaus sagen können, ist, dass die jetzige Kommission eine eher restriktive Haltung zu Transparenz und Informationsfreiheit in der EU hat.
Also soweit Pia Engelbrecht-Bogdanow von Transparency International sagt also quasi, trotz diesem Fall Pfizer, wo ja auch ankam, viele fanden das nicht gut, ist die Kommission eher bemüht, da dichter zu machen. Würde ich sagen, das ist auch so ein Trend, der sich jetzt vielleicht über die Jahre in der Medienarbeit, solange Ursula von der Leyen an der Spitze ist, auch zeigt, dass es eher weniger wird, wie man reingucken kann?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass diese Informationsflüsse immer mehr zentralisiert werden und dass eigentlich auf ein Minimum beschränkt werden. Das ist faszinierend, weil gleichzeitig sie ja so sehr nahbar scheint und auch so zugewandt. Aber die wirklichen Informationen, die Kontrolle darüber will sie komplett behalten. Und das kann man vielleicht bei bestimmten Themen als Führungsstärke werten. Ich persönlich finde das problematisch, weil es auch mit der Glaubwürdigkeit der Kommission zu tun hat und es all den Populisten und Europafeinden, die sagen ja, dieses Raumschiff Brüssel und die mageln ja alle und das völlig intransparent eher in die Karten spielt.
Und gleichzeitig, weil du sagst nahbar, haben wir gesagt, wir sehen sie so oft, ne? Und manchmal hat sie so eine professionelle Nähe dann auf einmal wieder auch, oder?
Ja, hier gibt's den Park Saint-Quentin, der ist direkt hinter der Kommission, da joggt die immer und irgendwann war ich da auch mal unterwegs und sah einfach nur so Bodyguards und so eine kleinere blonde Haarfrisur, die da mitlief und dann blieb sie stehen und hat sich extrem viel Zeit genommen. Das ist dieses scheinbar oder wirklich Nahbare bei aber gleichzeitig totaler Kontrolle über ihr Bild, ihre Botschaft und über alles, was an Informationen nach draußen dringen soll.
Sie wohnt ja auch meist da, wo sie arbeitet, ne? Um auch keine Zeit zu verlieren und nichts zu verpassen, könnte man sagen.
Also ich glaube, was Disziplin und Fleiß und so betrifft und ja auch schon erzählt, der größte Luxus dann mal ein Latte Macchiato, den man sich gönnt, das ist natürlich schon, ja.
Sie wohnt ja ganz oben und ab und an werden auch Journalisten, ich war da einmal in ihre privateren Gemächer, sag ich jetzt mal, da reingeholt. Der Blick ist irre und ist auch interessant, was für Fotos sie da hat. Und wer da nicht hängt, da hängt nur Adenauer, keine Merkel, kein Kohl, kein gar nichts. Ganz viele Kinder, ihre Familie, hat die ja ihr sehr wichtig ist, die ihr auch sehr wichtig ist. Aber es hat natürlich irgendwie auch, also böse Zungen sagen, da sitzt sie in einem Elfenbeinturm. Ist ein bisschen gemein, aber es ist schon, sie wohnt da, wo sie arbeitet und das ist schon sehr weit oben.
.eu, der Europa-Podcast aus unserem Studio in Brüssel, war das heute über EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und hier ganz kurz die Entwarnung für die B3 Celle Hannover. Kein Falschfahrer mehr zwischen Oze und B188 Burgdorf.
Zwischen Hamburg und Haiti.
Für mich war das sehr überwältigend alles. Heiraten am Strand, ganz was anderes.
Auf Mauritius wird so mancher Traum wahr.
Also wir haben zwischen Las Vegas und hier entschieden, aber nach dem freundlichen Telefonat mit Eva war es für uns klar.
Also erstmal würde ich sagen, dass eine Hochzeit auf Mauritius deutlich billiger ist als eine Hochzeit in Deutschland. Weil die Paare, die hier hinkommen, sagen, okay, sie kombinieren die Hochzeit mit den Flitterwochen.
Um dann einfach mal abzutauchen. Aber Vorsicht!
Man darf nicht zu tief tauchen, nicht sein Limit vergessen. Das hatten wir im Kopf, als wir zum ersten Mal zu einem Wrack tauchten.
Auf dem Meeresgrund findet sich Geschichte.
Die wichtigsten Fundstücke, die wir dort gefunden haben, sind Sklavenmedaillen. Das bedeutet, während die Sklaven auf dem Schiff waren, hatten sie um Hals Medaillen mit einer Nummer. Weil es war zu kompliziert, den Namen zu geben. Dann haben sie einfach eine Nummer gegeben.
Zwischen Hamburg und Haiti. Jederzeit in der ARD Audiothek.
Soweit dieser Hörtipp und gleich nach den Nachrichten um 3 Uhr geht's hier weiter in der ARD Infonacht. Wir blicken dann noch einmal auf Donald Trumps aktuelle Zollankündigung für den Stahlmarkt und wir sprechen mit einem Politologen über das Thema, wie steht's eigentlich um die Checks und Balances in den Vereinigten Staaten. Bleiben Sie dabei.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Gabriela Kühne. Bundeskanzler Merz reist nächste Woche zu seinem Antrittsbesuch nach Washington. Am Donnerstag will ihn US-Präsident Trump im Weißen Haus empfangen. Ein Thema sollen die neuen Zolldrohungen gegen europäische Firmen sein. Aus der Nachrichtenredaktion Daniela Stahl.
Telefoniert haben Kanzler Merz und US-Präsident Trump schon mehrere Male miteinander. Da ging es vor allem um den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Dass es zu einem Eklat kommt im Weißen Haus, wie etwa beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, wird nicht erwartet. Aber die jüngste Ankündigung von Trump, ab Mittwoch die Zölle auf Einfuhren von Stahl und Aluminium auf 50% zu verdoppeln, belastet Merz' Besuch. Deutschland würde davon besonders hart getroffen. Die USA sind für die hiesigen Stahlhersteller einer der wichtigsten Absatzmärkte.
In Mannheim ist an den vor einem Jahr getöteten Polizisten Ruven Lahr erinnert worden. Zu der Gedenkfeier waren unter anderem Bundesinnenminister Dobrindt und Baden-Württembergs Innenminister Strobel gekommen. In einem offenen Brief schrieb die Familie, sie hoffe immer noch, dass Ruven nicht umsonst gestorben ist. Der Polizist war vor einem Jahr auf dem Mannheimer Marktplatz von einem Afghanen mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Im Südwesten hat es teilweise heftige Gewitter gegeben. In Rheinland-Pfalz gab es hunderte Feuerwehreinsätze wegen umgestürzter Bäume und überschwemmter Straßen. Im Süden von NRW kam es wegen lokaler Überschwemmungen vorübergehend zu Stromausfällen. Abends zogen dann Gewitter mit Sturm und Hagel über Baden-Württemberg. Laut Wetterdienst kann es im Laufe des Tages im Süden und Westen neue lokale Unwetter geben. Paris Saint-Germain hat die Fußball-Champions League gewonnen, durch ein klares 5:0 im Finale gegen Inter Mailand. Für den französischen Meister ist es der erste Champions-League-Titel überhaupt. Aus der Sportredaktion Christina Schröder.
Paris dominierte von Anfang an, belohnte sich mit dem frühen Treffer von Achraf Hakimi in der 12. Minute und nicht einmal 10 Minuten später erhöhte Désiré Doué. Inter wirkte im Anschluss zunehmend bemühter, blieb aber insgesamt zu harmlos und passiv. In der zweiten Hälfte fiel die Vorentscheidung dann bereits eine halbe Stunde vor Schluss. Doué traf zum zweiten Mal, Kvaratskhelia sorgte wenig später für das 4:0, Majulu für den Endstand. Der deutsche Nationalspieler Jan-Aurel Bissek von Inter Mailand verletzte sich nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung am Oberschenkel. Bissek sollte nach dem Champions-League-Finale zum DFB-Team dazu